Ja, was tun Menschen nicht alles, um unsterblich zu sein, um Spuren zu hinterlassen, die ihr Leben überdauern oder sogar in die Ewigkeit reichen? Dieser Wunsch nach Unendlichkeit, danach die Zeit zu überdauern, hat ja unglaublich viel schon hervorgebracht. Wenn wir denken an die Pyramiden in Ägypten etwa, in der Nähe von Kairo oder auch in Südamerika, Bauwerke, ja, man ist fast geneigt zu sagen, für die Ewigkeit, jedenfalls für Jahrhunderte oder Jahrtausende, noch heute bestaunen wir diese Bauwerke. Oder der Taj Mahal in Indien, Kunstwerke wie die Mona Lisa von Da Vinci oder Michelangelos Sixtinische Kapelle über Jahrhunderte hinweg bewundern Tausende, ja Millionen Menschen diese Kunstwerke über Generationen hinweg. Oder auch in Forschung und Wissenschaft. Die Relativitätstheorie von Einstein, die Erfindung von Glühbirne oder der Dampfmaschine, Forscherinnen wie Marie Curie, die die Radioaktivität erforscht hat, Erkenntnisse und Erfindungen, die weit über das Leben von diesen jeweiligen Schöpfern und Erfindern hinausreichen. In der Musik, Beethovens Neunte oder die Mondscheinsonate, Melodien, die wahrscheinlich fast jeder kennt. Auch im Bereich der Politik, im Sozialen, Menschen, die sich einsetzen, Mahatma Gandhi fällt mir ein oder Martin Luther King, Rosa Parks, Menschen, die mit ihrem Einsatz etwas bewirken, was lange überdauert. Auch im Sport, Michael Jordan im Basketball, Franz Beckenbauer im Fußball. Besondere, herausragende Leistungen, größer als das Leben. In der Literatur, Shakespeare oder Goethe. Und es lassen sich viele andere Beispiele finden dafür, dass Menschen etwas hinterlassen, was ihr Leben weit überdauert. Und in einer gewissen Weise sind diese Leute durch ihr Werk unsterblich geworden. Und diese Beispiele zeigen auch diesen tiefsitzenden Wunsch, die Sehnsucht des Menschen nach Unendlichkeit, nach danach, dass etwas andauert, dass etwas größer ist als das Leben und bleibt. Und es zeigt, was für eine unglaubliche, produktive Kraft in dieser Sehnsucht steckt. Natürlich, wie jede menschliche Kraft, kann sich dieser Wunsch nach Unendlichkeit auch ins Negative wenden. Wenn wir denken an die großen Übeltäter und Verbrecher der Geschichte von Hitler über Stalin bis auch in die Neuzeit, Idi Amin oder Pol Pot, Leute, die unglaubliches Leid eben auch über Menschen gebracht haben, auch aus so einem Wunsch heraus, die Welt zu formen, zu verändern, sodass etwas über das Leben hinaus bleibt. Jetzt haben wir dieses Lied gerade gehört und gesehen von Udo Lindenberg und Apache 207. Ich zitiere noch mal so ein paar Zeilen aus dem Text. Ich will einen Fußabdruck von mir stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch rein. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch ich will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Also da sind genau diese Themen auch in dem Lied drin. Für immer leben, einen riesigen, möglichst großen Fußabdruck hinterlassen. Und ich glaube, bevor man sich davon gleich distanziert, dass Apache und Udo wahrscheinlich jedem von uns auch irgendwo aus dem Herzen sprechen. Dass wir ein Leben führen wollen, das Eindruck hinterlässt, Spuren hinterlassen, einen Fußabdruck in Erinnerung bleiben, das ist, glaube ich, niemandem fremd. Und dahinter steckt diese Sehnsucht im Grunde unseres Herzens, für immer zu leben. Das Leben soll nicht aufhören, es soll in die Ewigkeit reichen. Sehr deutlich wird auch gerade im Video, auf welche Weise die beiden hier versuchen, diesen Eindruck, diesen Fußabdruck zu hinterlassen. Eine epische Sauftour, an die man sich kaum noch erinnert. Ja, exzessives Feiern, das dann mündet in schwere Körperverletzungen und schließlich zu Hausarrest im Hotel Atlantik. Gut, da gibt es wahrscheinlich Schlimmeres. Der Text, ich möchte noch mal eben vorlesen, gibt auch Antworten auf diese Fragen, die aber auch in eine etwas andere Richtung weisen. Petrus schreibt, die, die bei euch Leitungsverantwortung wahrnehmen, ermutige ich also, der ich ja auch eine Leitungsaufgabe habe und außerdem als Augenzeuge das Leiden des Messias persönlich miterlebt habe und der ich zusammen mit euch Anteil habe an der wunderbaren Herrlichkeit, die auf uns wartet. Nehmt eure Aufgabe wahr, als Hirten der Herde Gottes, die bei euch ist. Tut das nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie es auch Gott entspricht. Nicht aus Gewinnsucht, sondern mit bereitwilligem Herzen. tut es auch nicht als Leute, die sich in ihrem Aufgabenbereich wie kleine Herrscher aufführen, sondern verhaltet euch als Vorbilder der Herde. Wenn dann er, der selbst noch für die Hirten der wahre Hirte ist, für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz erhalten. Und ihr Jüngeren verhaltet euch genauso. Unterstellt euch freiwillig denen, die als Ältere Leitungsverantwortung tragen. Und das gilt jetzt für alle. Lasst euren Umgang miteinander von Demut geprägt sein. Denn es stimmt, Gott stellt sich gegen die, die von sich selbst eingenommen sind. Aber denen, die demütig sind, schenkt er seine Gnade. Es gibt ein Theaterstück, das heißt Der Hauptmann von Köpenick. Kann ich mal ganz kurz sehen, wer hat es vielleicht schon mal gesehen oder gehört? Ja, einige. Toll. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie vollständig gelesen oder gehört, aber habe darüber gelesen und möchte einen klitzekleinen Ausschnitt davon vorlesen, aus diesem Stück von Karl Zuckmayer. Da wird der Schuster Wilhelm Vogt aus dem Gefängnis entlassen, hatte 10 Jahre gesessen und auch zu Recht. Jetzt steht er da ohne Arbeit, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Und alles, was er hat, ist eine militärische Ausbildung, die er im Gefängnis erfahren hat. Er kauft sich dann in einem Kleiderladen eine gebrauchte Hauptmannsuniform. Mit ihr zieht er schnurstracks Richtung Köpenicker Rathaus. Er will sich einen Pass besorgen, notfalls mit Gewalt. Aber man ahnt es schon, auch das geht schief. Der Hauptmann von Köpenick ist am Ende. Hast du denn ja keine innere Stimme, die dir sagt? Fragt ihn dann sein Schwager Friedrich. Vorhin auf dem Friedhof, sagt Wilhelm, da hab ich sie gehört, diese innere Stimme. Da hat sie gesprochen, da hat sie zu mir gesagt, Mensch, hat sie gesagt, einmal kneift jeder einen Arsch zu. Du auch, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor J, dem Vater, der alles geweckt hat. Vor dem stehst du denn? Und der fragt dir ins Gesichte, Schuster Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen, Fußmatte, Fußmatte, muss ich sagen. Die hab ich geflochten im Gefängnis und da sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und Gott, der Vater, sagt zu mir, geh weg, sagt er, Ausweisung, sagt er. Deswegen habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du mir schuldig, sagt er. Wo ist es? Was hast du mit gemacht? Und denn, Friedrich, denn ist es wieder nicht mit der Aufenthaltserlaubnis. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Ja, eine gute Frage. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Eine Frage, die auch uns einmal gestellt werden wird, wenn wir vor Gott stehen. Und Petrus gibt in diesem kurzen Abschnitt sowas wie eine Kompaktform, eine Anweisung für ein gutes, für ein gelingendes Leben und eben auch eines, das bleibenden Eindruck hinterlässt, was Ewigkeitswert hat. Der Brief ist so eine Art Rundschreiben. Also man kann sagen, er richtet sich an alle Christen, nicht an eine spezielle Gemeinde. Genauer gesagt adressiert er zunächst mal die Leitungsverantwortung haben oder sie anstreben, aber letztendlich an alle Menschen, die Jesus nachfolgen, denn als Christen sind wir letztendlich immer auch Leiter. Damit meine ich Menschen, die Verantwortung für sich, für andere übernehmen, die sich nicht nur treiben lassen wollen, sondern das Leben gestalten, die Werte und Ziele verfolgen. Und an alle, die sagen, ich will gerne die Gemeinde und die Menschen um mich herum positiv beeinflussen. Ich will für sie da sein in meinem beruflichen Beziehungsnetzwerk oder auch ganz persönlich privat. Man könnte auch sagen, einfach alle, die wachsen wollen als Person, als Persönlichkeit, an alle, die ein Leben führen wollen als reife, als mündige Christen, egal in welchem Alter. Und das ist ja genau die Art von Menschen, die die Welt braucht wie nichts sonst. Ganz unabhängig von der konkreten Aufgabe oder dem Amt in der Gemeinde oder einer Position. Und dann gibt Petrus eine Reihe von Tipps für ein Leben mit Ewigkeitswert. Ganz kurz gesagt, sagt Petrus, werde ein guter Hirte für dich und für andere und werde ein guter Hirte, indem du auch Schaf bist. Etwas ausführlicher. Petrus ruft dazu auf, so die eigenen Motive zu prüfen. Tust du etwas aus Zwang oder aus Gewinnsucht? Und machen wir uns nichts vor, Geld gehört zur Welt dazu. Und es motiviert. Es drückt Wertschätzung aus. Und ich glaube, wir alle, wir tun Dinge und arbeiten auch natürlich auch für Geld. Aber das Geld ist nichts, was im Letzten und im Tiefsten im Leben trägt oder gar in Ewigkeit Bestand hat. Und auch von all diesen Leuten, die ich am Anfang so aufgezählt habe, ich glaube, keiner von denen hat dessen tiefster Antrieb war es, aus Geld oder aus Gewinnsucht das zu tun, was sie getan haben. Da war viel mehr im Spiel. Das Geld vielleicht dann auch ein Nebeneffekt, teilweise. Und gerade wenn du auch zunehmend Verantwortung hast im Leben, für Familie vielleicht oder auch in der Gemeinde oder im Beruf, dann sagt Petrus, führe dich nicht als kleiner Despot auf, sondern als Vorbild. Und als Vorbild zu leiten, ich glaube, das wissen zum Beispiel auch alle sehr gut, die mit Kindern zu tun hatten oder haben, das ist oft herausfordernder, auch anspruchsvoller, als sozusagen durchzuregieren, Anweisungen zu geben. Denn als Vorbild, da muss man sich selbst bewähren und muss das leben und vorleben, was man vom anderen auch will. Der nächste Punkt, orientiere dich am wahren Hirten. Denn nur wenn du auch Schaf bist, ein Schaf in der Herde von Jesus, wenn du dich von ihm leiten lässt, dann kannst du letztendlich auch andere wirklich gut leiten. Und das erfordert eben auch Unterordnung und Demut. Da steckt ja so drin der Mut zum Dienen, der Mut auch, ja, sich unterzuordnen. Und schließlich suche Erfahrungen und Begegnungen mit Jesus selbst. Petrus bezeichnet sich als Augenzeuge Jesu und sagt damit, diese Berührungen mit ihm, mit Jesus, diese persönlichen Erfahrungen, das ist das, was ihn auch jetzt weiterhin trägt und Kraft gibt, was ihm selbst Orientierung gibt. Und schließlich sagt Petrus, er spricht da vom Siegeskranz der Herrlichkeit, etwas blumig. Ich würde es so formulieren, dass er dazu auffordert, vom Leben viel zu erwarten, aber nicht alles sofort und nicht mal alles in diesem Leben. Manches braucht Zeit, manches braucht Geduld. Und wenn man immer alles sofort will oder möglichst schnell, dann kann es böse enden. Das haben wir ja bei Apache im Video gesehen, der sozusagen dann voll ins Desaster läuft. Und Petrus sagt, ihr werdet den unvergänglichen Siegeskranz erhalten. Und damit meint er letztendlich diesen Ausblick, dass da noch ganz viel wartet, in der Ewigkeit bei Gott. Jetzt ist das Leben als Christ ja Gott sei Dank nichts Schlimmes, keine Qual, nichts, was wir einfach nur erleiden müssten. Im Gegenteil, es ist oft unheimlich erfüllend und abwechslungsreich. Und doch leben wir eben auch auf ein Ziel hin, das erst noch kommt. Das Beste, das kommt erst noch. Niemand von uns lebt hoffentlich nur im Blick auf diese Ewigkeit, auf die ferne Zukunft. Das wäre ja auch ein völlig entrücktes, vergeistlichtes Christsein und das Gegenteil von erdverbunden. Ich würde es sehen als wichtiges Korrektiv für all die anderen Werte und Motive, die uns so antreiben. Ob das Geld ist und Erfolg oder auch der Kitzel des Augenblicks, der Genuss im Leben, tolle Erlebnisse, auch Selbstbestätigung, alles Dinge, die ja Teil des Lebens sind. Aber all das wird von diesem Blick auch auf die Ewigkeit, auf diesen Siegeskranz, der erst noch kommt, ins Verhältnis gesetzt, in die richtige Perspektive gerückt. Und auch wenn das Leben in jungen Jahren, aber natürlich auch später aufregend ist, auch sein soll, wenn wir das Leben auskosten wollen, dann müssen wir trotzdem nicht alles sofort erreichen. Nicht einmal in diesem Leben, denn die größte Belohnung, sie wartet bei Gott. Und was bleibt, ist letztendlich nicht das großartige Gebäude oder das Kunstwerk, die Erfindung, nicht einmal das, was wir an guten Taten tun. Ewigkeitswert hat unsere Beziehung zu Gott, die Liebe, die wir von ihm bekommen und die wir in Wort und in Tat an andere Menschen weitergeben. Und dann, das finde ich noch eine ganz schöne Parallele auch zum Video, das kam auch so aus der Vorbereitungsgruppe noch, es ist ja interessant, dass Apache dann so vor Gericht steht und sich für seine Taten verantworten muss und auch schuldig gesprochen wird. Und davon ist in der Bibel ja auch immer wieder die Rede im Neuen Testament, dass Gott auch dieser Richter ist am Ende der Zeiten. Eine Vorstellung, die vielleicht auch beängstigen kann, die Ängste auslöst oder die Frage aufwirft, kann ich dem gerecht werden? Und ja, das Neue Testament ist da ja relativ klar, wir können dem nie ganz gerecht werden. Und gerade darin steckt ja auch die tröstliche Botschaft, dass der Richter zugleich der Retter ist. Also hier auch fast so eine kleine Parallele, so wie Apache mit Hausarrest bei Zigarre auf dem Balkon davonkommt. So finden wir in Jesus nicht nur das Urteil, das gerechte Urteil, sondern auch die Gnade und die Vergebung und müssen deshalb nicht die guten Taten anhäufen, aus Angst zu wenig zu tun, sondern können aus der vollen schöpfen, aus der vollen Liebe, aus der Vergebung von Gott. Ein ganz kleiner Exkurs möchte ich noch einschieben. Malte hat es ja am Anfang auch angedeutet. Ganz bisschen Wikipedia-Wissen, was ist eigentlich ein Komet? Ich habe auch was dazugelernt bei der Vorbereitung. Ein Komet oder auch Schweifstern ist ein kleiner Himmelskörper von meist einigen Kilometern Durchmesser, der diesen berühmten leuchtenden Schweif, eine Leuchtspur entwickelt. Das sind Gase, die er sozusagen hinter sich herzieht, laienhaft ausgedrückt. Entstanden sind die Kometen vor langer, langer Zeit, als das Sonnensystem überhaupt entstanden ist, bestehen aus Eis, aus Staub, aus lockerem Gestein. Und indem dann das Eis verdampft, verliert das Gestein seinen Zusammenhalt, der Komet löst sich allmählich auf. Und so wirklich eindrucksvolle Erscheinungen, wie man die vielleicht aus dem Film kennt, die gibt es nur etwa 10 pro Jahrhundert. Und nur sehr große Kometen oder Meteoriten durchdringen überhaupt die Erdatmosphäre und meist fallen sie dann sang- und klanglos ins Meer. Und, das hat mich überrascht, bislang ist kein Kometenimpakt in der Erdgeschichte als gesichert bestätigt. Also wenn, dann sind es wohl nur so diese kleineren Gesteinsbrocken, Asteroiden, Meteoriten. Wahrscheinlich gibt es hier im Raum kundigere Leute bei diesem Thema. Ja, und die Spuren der Himmelskörper, die aufs Festland dann tatsächlich auftreffen, werden über kurz oder lang ebenfalls getilgt durch Pflanzenbewuchs und Verwitterung. Nochmal kurz zusammengefasst, so ein Komet, der kurvt für einige Zeit um eine Sonne herum, er strahlt eine Weile mit seinem geliehenen Licht. Manchmal, ja, da leuchten sie ziemlich beeindruckend, aber wirklich eindrucksvoll sind sie nur ganz selten. Und auch das, wofür sie bekannt sind, die großen Einschläge, die Eindruck hinterlassen, das geschieht eigentlich nur ganz selten. Die meisten verglühen und verdampfen ziemlich unspektakulär. Spuren für die Ewigkeit hinterlässt kein Komet. Ja, diese Vision des Petrus, die ist auf den ersten Blick vielleicht weniger spannend, weniger prickelnd als diese Eskapaden von Apache oder dieses Bild des Kometen, der so mächtig Eindruck macht. Aber ich glaube, sie ist wirklich nachhaltiger. Das Leben mit Jesus, das kostet ja auch was. Es bedeutet, auf ein Ziel hinzuleben, dem auch manches unterzuordnen, sich bewusst als Teil von etwas Größerem zu verstehen, einer Gemeinschaft, sich auch freiwillig Jesus und auch anderen Menschen unterzuordnen, sich für das Wohl der Mitmenschen einzusetzen. Und all das entspricht ja nicht unbedingt dem Ideal, was heute oft vorherrscht, unabhängig oder so ganz in eigener Regie das Leben zu meistern. Das ist schon ein anderer Weg. Aber genau dazu ruft Petrus auf, und zwar Menschen aller Generationen, dass wir liebevoll miteinander umgehen, Interesse füreinander zeigen und im Miteinander auch verzichten, was ja durchaus Mut erfordert, auf Überheblichkeit, auf Besserwisserei, selbstlos einander zu dienen und miteinander aufzubrechen in eine Zukunft, die durchaus offen ist, auch offen bleiben darf, aber doch voller Hoffnung, voll guter Aussichten. Und auch einander zuzugestehen, auf diesem Weg Neues wagen zu dürfen. Und Ewigkeitswert hat ein Leben, genau in diesem schlichten und beständigen Vertrauen, dass Gott in uns und durch uns wirkt, dass er uns trägt und uns führt. Und dass wir so echten und bleibenden Eindruck hinterlassen, in diesem Leben und auch in Ewigkeit.